Normal? Okay. Bitte?
Normal nur bei Frauen.
Okay. Ich hätte eine Kindergeschichte mitgebracht. Wollt ihr nach vorne kommen? Ich erzähle die euch.
Also die wollen.
Okay. Gut, na, ich nehme das Mikrofon. Okay. Ich würde gerne mal wissen, wisst ihr, was ein Herz ist? Ja? Was ist ein Herz? Wenn ihr es erklären wolltet, was würdet ihr sagen? Was ist ein Herz? Gar nicht so einfach, ne? Wo ist das Herz denn? Genau, da drin. Und woher weiß ich, was macht es da drin? Pumpen, genau, richtig, exakt. Also das pumpt da drin. Was denkt ihr denn, wie oft pumpt das denn in der Minute? Einfach mal schätzen. Wie oft pumpt? Wir können ja jetzt mal Folgendes machen. Wisst ihr, wie man das testet? Habt ihr das schon mal gemacht? Ja? Wie macht man das? Die Hand da hinlegen, hier, da? Okay. Spüre ich jetzt aber nichts. Ich bin tot, ne? Spürt man das, wenn man das hier dran legt? Ja? Ich kenne das immer hier so. Kennt ihr das? Versucht mal hier zu fühlen, da so am Hals. Nee, weiter vorne. So, ja, genau. Guck mal, ob du was spürst. Spürt er was? Spürst nicht? Ganz sicher? Wenn du es hier drauf legst, spürst du es schlagen. Okay, dann legt es doch mal da drauf, da wo er es spürt. Ja, es ist mir jetzt egal. Ob ihr es da oder da, ist egal. Und dann zählt mal. Ich sag euch los und dann, wenn ihr es habt, habt ihr es beide? Dass ihr es spürt? Also, es geht los. Stopp. 7 Mal? Wow. Okay, und bei dir? 14 Mal. Okay, ja gut. Das heißt also mal, wenn man das Ganze jetzt mal 6 nimmt. Ja, 84, 4 mal 6. Du hast 7 gehabt, ne? War das? 7? 7 mal 6? 42, oh, das ist ganz schön niedrig, ja. War mal gut. Aber wie auch immer. Ja. Also ist ganz wichtig. Also wenn man das nicht mehr spürt, dann ist es schwierig, ja. Wobei, wenn man das nicht mehr spürt, dann spürt man manches nicht mehr. Man kann es auch an dem Handgelenk spüren, es gibt sogar so ein Hörrohr, der Arzt hat ja so ein Teil, damit kann man das spüren. Aber ich würde gerne mal wissen, was schätzt ihr, wenn das also so 80 bis 100 Mal in der Minute schlägt? Wie oft schlägt das in einer Stunde? Jetzt geht's rechnen los, gell? Also sagen wir mal, es schlägt 80 Mal die Minute. 6 mal 8, das sind 48, sind 4800 Mal in der Stunde. Wenn wir jetzt noch einen anderen Durchschnitt nehmen, sagen wir mal, ja doch auch 80, das sind also bei Schulkindern so wie in eurem Alter, ne, so 80 bis 100 Mal schlägt es da die Minute. Wie oft schlägt denn das am Tag? Habt ihr euch das schon mal überlegt, wie oft euer Herz am Tag schlägt? 115.200 Mal. Und wie viel ist das? Das ist ungefähr 3 Mal um die Erde drumherum. Also die Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometer und das dann mal 3, dann kommt man so auf 120.000. Irre. Wozu braucht man eigentlich so ein Herz? Ist es überhaupt nötig? Warum?
Um zu leben.
Um zu leben, ja. Was würde passieren, wenn das Herz nicht mehr schlägt?
Dann lebt man nicht mehr.
Genau, dann lebt man nicht mehr. Jetzt ist ja so, ich habe in der Bibel mal einen Text gefunden, der heißt da, gib Gott dein Herz. Wie mache ich denn das? Ich meine, wenn ich das da rausreiße und das Gott gebe, dann lebe ich ja nicht mehr. Ne? Also das geht ja nicht. Wie meint er das? Was denkt ihr? Wie kann ich Gott mein Herz geben?
Wenn ich an ihn glaube und ihn als Schöpfer annehme, dann kommt er ins Herz.
Ja, wenn ich an ihn glaube, ihn als Schöpfer annehme, genau richtig. Also wenn ich beginne, mich mit ihm zu beschäftigen, das ist das, was das meint. Ich habe eine ganz interessante Geschichte gefunden, die mir das versucht hat, oder von der ich glaube, dass man das gut erklären kann. Wenn es darum geht, dass ich mich mit mein Herz an Gott gebe, dann beginne ich mich mit ihm zu beschäftigen. Es gibt Menschen, die sagen auch manchmal, wenn sie jemanden sehr lieb gewonnen haben, ich habe mein Herz verloren an jemanden. Das habe ich da hinten vorhin gelesen. Ja, hat jemand sein Herz an jemanden verloren? Damit hat er nicht gemeint, er hat kein Herz mehr, sondern ihm ist die Person ganz wichtig. Und wenn das mit Gott so ist, dann ist es ungefähr so wie bei einer Fußballmannschaft. Kennt ihr Fußball? Ja, klar, okay. Eine Fußballmannschaft hat einen Trainer. Und wenn der Trainer gut ist, dann mögen die den alle. Wenn der Trainer nicht gut ist, dann mögen die den nicht. Wenn der Trainer gut ist und das Richtige macht, dann hören sie auf das, was der Trainer sagt. Und wenn er nicht gut ist, dann machen sie, was sie selber wollen. Resultat ist dann meistens, dass die Mannschaft nicht gut spielt. Das heißt also, so auf den Trainer zu hören, hat auch damit zu tun, dass ich auf das höre, was mein Herz mir sagt. Weil der Trainer weiß, was gut für mich ist, wie viel Bewegung ich brauche, was ich zu essen brauche. All das weiß der Trainer auch, der achtet darauf. Und er weiß auch, was ganz wichtig ist, dass man immer fair mit anderen umgeht. Also auch wenn ich gegen jemanden spiele, dass ich dann nicht ihm bewusst faule, sondern das versuche zu vermeiden. Während wenn ich es bewusst mache, dann schade ich dem anderen und möglicherweise auch mir. Und genau das ist es, was es eigentlich heißt, wenn wir sagen, wir geben unser Herz an Gott. Dass wir darauf hören, was er uns sagt. Und er sagt, was für uns gut ist und was für andere gut ist. Und danach können wir leben. So wichtig ist das Herz. Zum Leben und zu unserer Beziehung mit Gott. Jetzt dürft ihr wieder auf eure Plätze. Ich habe keine Haare mehr, es kann nicht sein. Ich bin keine Frau. Peter sagt es, okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an euer Herz denkt, aber da gibt es ganz unterschiedliche Gedanken, ja? Also es gibt Herzschmerzen. Habt ihr Herzschmerzen schon gehabt? Ja, genau. Die können man manchmal auch so, also Menschen, die sehr empfindsam sind, die merken das auch. Ja, ich hatte also jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine Untersuchung bei einem Arzt, weil ich gemerkt habe, dass mein Herz ab und zu aussetzt. Ich sitze dann also da und dann führe ich meinen Puls und plötzlich hört er auf. Und ich, oh, dann fängt er wieder an, dann holpert er so ein bisschen, dann fängt er wieder an und dann macht er wieder Pause und so. Es gibt Sehnsucht, was auch mit dem Herzen zu tun hat. Es gibt Freude, Leid, Gedanken, vieles. Ich habe eine Geschichte gefunden, die für mich so ein bisschen maßgeblich ist bei dem, was die Bibel sagt, wenn wir zusammen Psalm 51 aufschlagen. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, als ich diese Geschichte gehört habe. Da sagt der David, der Schreiber, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ihr Name ist Adi, ist nicht ihr wirklicher Name. Und sie gehörte zu den Aborigines in Australien. Adi ist ins Krankenhaus gegangen und hat ihre Schultern zurückgenommen, ist auf die Ambulanz zugelaufen, hat gesehen, wie dort die Personen im Wartezimmer sitzen und hat immer gesehen, wo die herauskamen, die Personen. Und Adi hat sich einfach neben diese Tür gestellt, wo die Personen herauskamen und wenn eine herausgekommen ist, ging sie gleich rein. Sie hat weder irgendwelche Anmeldungen oder was auch immer beobachtet, sie ging direkt zum Arzt. Der Arzt war natürlich jetzt überrascht, er wusste das natürlich nicht, dass Adi nicht die Nächste ist, also daran hat sie sich nicht orientiert, aber sie hat ihm gleich breit und klar erklärt, wo ihr Problem liegt. Und der Arzt hat zu ihr gesagt, das ist gar kein Problem. Wir können das operieren, das Problem, das Sie haben, und es ist überhaupt nicht problematisch. Das Einzige, was Sie tun sollten, Sie gehen jetzt nach draußen, gehen mit meiner Sprechstundenhilfe zu der Verwaltung im Krankenhaus und machen einen Termin für eine Operation aus und dann helfe ich Ihnen. Adi ging raus, ging zu der Sprechstundenhilfe, die Sprechstundenhilfe nahm sie, sie ging zur Verwaltung und kurz vor der Verwaltung hat Adi Fersengeld gegeben, abgehauen. Und so ging sie mehrere Male zu dem Arzt und immer wieder erzählte der Arzt ihr das Gleiche. Und jedes Mal rannte Adi weg. Daraufhin sagte der Arzt beim nächsten Mal, als sie wieder kam, also wenn du keinen Termin für eine Operation bei mir ausmachen willst, dann kann ich dir nicht helfen. Adi macht ihren Arm frei, legt den hin und sagt, hier, mess meinen Blutdruck. Und er macht es. Nachdem er den Blutdruck gemessen hat, sagt sie, gut, danke, jetzt kann ich nach Hause gehen und geht. Wir lachen darüber, ja, wir schmunzeln. Wir denken manchmal, dass es so einfach ist, gesund zu werden. Aber ich frage mich, verhalten wir uns nicht manchmal genauso? Ja? Wir wissen genau, was gut für uns ist und wir laufen immer davon. Veränderungen sind manchmal nur dort möglich, wo wir auch auf das hören, was uns gesagt wird. Wenn wir auf das hören, was Gott eigentlich will. Ich möchte mit euch einen Text noch lesen aus Hesekiel. Der Hesekiel ist ein Prophet gewesen, der wahrscheinlich zur Zeit Jeremias begonnen hat, nach Babylon weggebracht zu werden. Und Hesekiel hatte auch kein so leichtes Prophetenamt, genauso wie Jeremia. Und was mich bei dem Jeremia und auch bei dem Hesekiel immer wieder begeistert, ist die Art und Weise, wie sie Gott beschreiben. Und ich möchte einfach mal versuchen, euch so ein Bild zu vermitteln, was mir hier in Bezug auf Gott gekommen ist. Ich lese in Hesekiel Kapitel 36 einige Verse ab Vers 16. Hesekiel 36 ab Vers 16. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, der sehr Wandel vor mir war, wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen und weil sie es unrein gemacht hat durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Heiden, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Land fortziehen müssen. Da tat es mir leid um meines heiligen Namens, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, Gott tut es leid, dass sein Volk sich so verhält. Aber nicht, weil das Volk sich so verhält, sondern weil sein Name in Misskredit gerät. Ist doch eigenartig, oder? Ich meine, wir können doch nachvollziehen, wenn Gott das sagt, dass er sagt, jetzt hört endlich auf mich und macht das Richtige, ja? Aber das sagt er hier gar nicht, sondern er sagt, es tut mir leid, weil sie meinem Namen Unehre machen. Versuchen wir uns zu erinnern, was bis dahin passiert ist in der Geschichte Israels. Jerusalem ist zerstört, definitiv existiert nicht mehr. Der Tempel ist nicht mehr da. Es gibt nichts mehr, womit sich Israel identifizieren kann, wo sie sagen könnten, da ist unser Gott. Bei Jeremia konnten sie das noch tun. Solange der Tempel da war, haben sie gesagt, der Tempel wird niemals untergehen, ja, und wir werden mit Sicherheit nicht eingenommen und nicht getötet werden. Ist alles weg. Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört. Nichts mehr, womit sie mich identifizieren können. Und dann passiert es, dass Gott darüber traurig wird, dass das Volk seinen Namen nicht mehr hochhält. Ist doch eigentlich eine ganz logische Reaktion, oder? Wenn mir alles genommen wird, womit ich mich identifizieren kann, wie kann ich dann noch über den anderen gut sprechen? Bei euch ist es wahrscheinlich nicht so, ist nur bei mir so, ja? Also wenn ich mit Menschen Probleme habe, die mir Schwierigkeiten machen, dann rede ich nicht gerne über sie, oder? Wer tut das schon gerne? Wenn ich weiß, da ist jemand, der macht mir mein Leben schwer, warum sollte ich dann über ihn reden? Ja, und möglicherweise haben die Israeliten oder das Volk Israel, die aus Juda noch übrig waren, so gedacht, ja, warum sollten wir von Gott noch gut reden? Er hat uns ja alles genommen. Und jetzt gebraucht Gott hier ein Bild, das für uns nicht gerade sehr angenehm ist, um das zu vergleichen, was da passiert ist. Er gebraucht das Bild einer Frau, die ihre Regel hat, ihre Tage hat, ein natürlicher Reinigungsprozess und nicht mehr auf Hygiene achtet. Und er sagt, dieses Bild der Frau, was hier genommen wird, ist so grausam, dass alles unrein wird. Ich meine, wir als Männer meinen vielleicht, es da leichter zu haben, aber wisst ihr, wenn wir als Männer keinen Wert auf Hygiene legen, dann umgibt uns sehr schnell eine Aura, wo keiner mehr etwas mit uns zu tun haben will. Oder? Die Frauen nicken. Und so vergleiche ich das mit dieser Situation, was Gott hier feststellt. Die sind so unrein geworden, also so unsauber geworden, so stinkend geworden, dass jeder, der in ihre Nähe kam, die Nase gestrichen voll hatte. Sie wollten mit diesem Gott nichts zu tun haben. Wenn das so ein Gott ist, bitte nicht. Und jetzt kommt Gott und er kommt in einer Weise zu diesem Volk, wo ich mir sage, wow. Wir lesen mal ein paar Verse weiter. Vers 24. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott gebraucht ein weiteres Bild. Neben dieser Unreinheit auf der einen Seite, der Hygienelosigkeit, wenn man das sagt, oder Unhygiene, gebraucht er jetzt das Bild des Reins werden. Er will reines Wasser auf Israel gießen. Und was mich besonders bewegt an diesem Bild: Gott macht es, ob da jemand zustimmt oder nicht. Es steht hier in keiner Weise, dass er sagt, also wenn ihr jetzt ordentlich euer Leben führt und ihr wirklich gut seid, dann werde ich Wasser über euch gießen. Nein. Er sagt, ich will euch holen aus den Ländern, ich will euch aus den Heiden rausholen, ich will euch sammeln und ich will reines Wasser über euch gießen. Gott handelt hier, unabhängig davon, wie sich der Mensch zunächst verhält. Wenn ich mir diese Geschichte anschaue, dann wird mir bewusst, was für einen Gott ich habe, mit wie viel Freiheit und Größe er mir begegnet. Er bietet mir alles an, was ich brauche, um ein Leben zu führen, das von Freiheit, von Achtung, Respekt dem anderen gegenüber geprägt ist. Weil er mir Respekt und in einer Weise begegnet, wie ich es eigentlich gar nicht verdient habe. Dem Volk war das klar, nach dem, was er vorher gesagt hat. So, wenn ihr so weiterlebt, keine Chance. Aber ich handle jetzt an euch. Ich handle an euch. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, nicht ihr. Wir denken jetzt in diesen Tagen ganz besonders an Weihnachten. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Wir haben also einen Sabbat, wo wirklich alles zu ist, kein Geschäft offen. Man kann ja gut an die Tankstellen gehen oder an irgendwelche Kioske, die offen sind. Ja. Aber so richtig einkaufen gehen, so shoppen gehen, ist nicht drin. Und wir denken daran, dass Gott Mensch wird in dieser Welt, dass er einer wird von uns. Daran denken die Menschen jetzt ganz besonders. Neben all dem anderen. Und dieses Ereignis ist für mich jedes Jahr von Neuem so bewegend, dass ich sage, wo in aller Welt finden wir einen Gott, der Mensch wird? Wo finden wir jemanden, der teilnimmt an meinem Leben? Hier. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will, dass das, was mir wichtig ist, in euch wohnt. Ich komme zu euch, um euch zu zeigen, es geht auch anders. Die Art und Weise, wie Gott hier in den Propheten immer wieder uns begegnet, ist ja sehr ambivalent. Also auf der einen Seite taucht er als ein sehr zorniger und strenger und korrigierender, strafender, richtender Gott auf. Und auf der anderen Seite sehen wir Gott als jemanden, der uns sich zuwendet, der gute Gedanken hat, der uns Mut macht, dort, wo wir sind, zu leben und unser Leben zu gestalten. Und viele Menschen haben Probleme mit so einem Gottesbild, ja? Unser Problem ist aber, dass wir meistens immer nur eine Seite betonen. Entweder betonen wir Gott als denjenigen, der richtet und zornig ist, oder wir betonen Gott als den liebevollen, der keiner Seele was zuleide tun kann. Aber diese Ausgewogenheit, die Gott eigentlich in unser Leben bringen möchte, dass wir ausgewogen leben, die verlieren wir. Und insofern ist dieses Wort hier von ganz großer Bedeutung für mich, dass Gott an mir handelt. Er handelt an mir, er bereitet alles vor. Er ist es, der mir reines Wasser gibt. Er ist es, der mir ein neues Herz gibt. Er ist es, der mir einen neuen Geist gibt. Er nimmt das steinerne Herz, so nimmt er dieses Bild heraus und gibt mir ein fleischernes Herz. Eins, das arbeitet, das flexibel ist, das mit Leben erfüllt ist. Und er gibt mir die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, nach dem zu leben, was er mir sagt. Das ist ein langer Prozess für mich, in dem ich immer noch bin, das zu lernen, nach dem zu leben, was Gott sagt. Das klingt ja manchmal so einfach, ja? Wenn ich mich nach den Geboten richte, dann müsste ja alles gut werden. Aber irgendwo hängt es doch immer. Da versucht man es gut zu machen und es kommt nicht gut raus. Man versucht, dem anderen in einer Weise zu begegnen, dass er den Eindruck hat, ich bin ihm freundlich gesinnt, und dann merke ich plötzlich, der mag mich gar nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu demjenigen gehen, der weiß, wie wir in besonderen Situationen, in welcher Situation auch immer in unserem Leben uns verhalten sollen, wie wir flexibel bleiben und nicht starr werden. Als Jesus auf diese Erde kommt, beginnt etwas, wo mir dieses Handeln Gottes erneut bewusst wird. Vielleicht habt ihr jetzt die Tage die Weihnachtsgeschichte gelesen, in Lukas 2. Also ich weiß aus einer Familie, dass sie gelesen wurde. In Lukas 2, da wird berichtet, dass Gott ja, sich hier in einer Weise zeigt. Und was mir interessant ist, ist die Art und Weise, wie die Menschen darauf reagieren. Vielleicht noch zur Erinnerung, als die Weisen aus dem Morgenland wahrscheinlich einige Zeit später nach der Geburt Jesu nach Bethlehem kommen, beziehungsweise nach Jerusalem, um den König der Juden zu ehren. Bevor das geschieht, kommt der Engel zu Josef und Josef hat einen Gedanken in seinem Herzen, einen menschlichen Gedanken. Er hat eine junge Frau bekommen und diese junge Frau ist schwanger. Aber er ist noch nicht verheiratet. Damaliger Zeit ist das ein Makel gewesen. Heute ist es nicht mehr so unterschiedlich. Aber in der Regel, damals, das war ein ausgestoßenes Paar eigentlich. Von dem Moment an, wo Josef sich zu ihr bekennt, nimmt er ihr alle Würde, die es möglich ist, zu geben. Aber er wollte ihre Würde erhalten und hat versucht herauszubekommen, wer denn der Mann ist, mit dem sie sich eingelassen hat. Und wollte Maria die Möglichkeit geben, zu diesem Mann zu gehen, sodass das wieder, dass ihr Ruf gewahrt ist. Aber Gott hatte andere Pläne. Er sagt zu ihm, nein, ist alles gut, Josef. Das Kind, das Maria trägt, das ist vom Geist Gottes. Das ist was ganz Wertvolles. Es ist das Wertvollste, was es gibt. Und Josef lässt sich darauf ein. Als Josef mit Maria, und das lesen wir jetzt in Lukas Kapitel 2, zu dem Zeitpunkt, als Gott wieder dafür sorgt, dass ein Kaiser eine Zählung anordnet, ein Volk zu zählen, weil er Geld brauchte für seine Staatskasse und er in seine Vaterstadt geht, nach Bethlehem, da heißt es dort in Vers 7, und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wenn das seine Vaterstadt ist, wird es doch irgendeinen Verwandten geben, den Josef kennen könnte, oder? Aber das Skandalpaar war nicht gewünscht. Man wollte nicht mit solch einem Paar zu tun haben. Das passt nicht in unser Bild. Was macht Gott? Er holt diejenigen, die auch in der damaligen Zeit mehr als ein Skandalpaar waren, die Hirten. Die Hirten sind auf dem Feld, heißt es hier, und sie hüten die Herde. Die Hirten werden wahrscheinlich nicht gerade sehr alle einig gewesen sein bei dem, was sie getan und gedacht haben. Die haben sicherlich oft gestritten. Es gibt Geschichten, die erzählen, wenn also Hirten in die Nähe einer Stadt kamen und es wurde Abend, dann wurden alle Jungfrauen von den Straßen genommen, eingeschlossen hinter den Türen, denn das mussten sehr rüde Kerle gewesen sein. Und zu denen schickt Gott einen Engel und sagt, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Und die hören zu. Die sind bereit, das aufzunehmen. Und ich werde erinnert an Hesekiel, wo Gott sagt, ich werde reines Wasser über euch gießen. Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Diejenigen, die so verhasst waren, die man nicht haben wollte, die hören das, was Gott will. Und sie gehen hin und finden ihn und sagen, und die Engel sagen, Ehre sei Gott in der Höhe auf Erden und Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gott handelt in deinem und in meinem Leben. Wir brauchen nur unsere Sensoren ausstrecken und das wahrzunehmen. Manchmal reicht es auch, wenn man ein bisschen liest. Wenn man dann plötzlich sieht, hoppla, was macht Gott hier? Wie handelt er? Wie agiert er in dem Leben von Menschen, die nicht heilig und besonders sind? Ich habe euch das ja schon mal erzählt. Habt ihr schon mal auf Postkarten geschaut, wie die Geburtsstätte Jesu dargestellt wird und die Menschen, die dort sind. Alles schön, sauber, mit Sicherheit auch gewesen. Maria wird ihr Bestes getan haben und Josef auch. Aber alle Tiere ganz friedlich da in diesem Stall, ja, und Jesus ein Heiligenschein, das Kind, Josef und Maria ein Heiligenschein, ja. Die Wirklichkeit war ganz anders. Stell dir vor, als Frau, du bist schwanger, du weißt, deine Geburt kommt und du findest nirgendwo einen Platz, wo du dein Kind gebären sollst. Und dann findest du letztendlich einen Stall und legst ihn dann dort in die Futterkrippe hinein, das Kind in Windeln gewickelt. Du versuchst wirklich das Beste, was möglich ist, aber es bleibt weiterhin ein Stall. Es bleibt weiterhin ein Platz ist, wo Tiere sind. Gott begegnet uns in einer Weise, wo wir sagen, wir können nur staunen. Die Hirten staunen und sie anerkennen das, sie gehen dorthin. Die Weisen aus dem Morgenland staunen, sie gehen nicht wieder zurück zu Herodes, sondern sie gehen in ihr Land. Viele Menschen erkennen in Jesus denjenigen, der beginnt, ihr Herz zu bewegen, ihr Herz zu verändern und Menschen daraus zu machen, wie er es möchte. Ich bin begeistert von diesem Gott, der mir so viele Möglichkeiten schenkt und ich möchte gerne nutzen, um bei dem Bild des Trainers zu bleiben. Er ist eigentlich mehr als ein Trainer, er ist ein Spielertrainer. Er ist derjenige, der mit uns geht, der mit uns kämpft, der mit uns spielt und gewinnt. Es bedarf nur dessen, dass wir auf das wahrnehmen und das hören, was er uns sagt. Ihr werdet mit Sicherheit im nächsten Quartal irgendwann wieder Abendmahl feiern, vermute ich mal, ne? Oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wann das sein wird. Aber es gibt bei dem Abendmahl, so wie wir es feiern, eine Handlung, die uns an etwas erinnert, was Jesus seinen Jüngern sagt, als er mit ihnen das Passafest feiert. Petrus fängt ja an, den Jüngern die Füße zu waschen, wir wissen das. Auch hier ist das Wasser wieder, ein Bild, ja, für Reinheit. Und während er den Jüngern die Füße wäscht und zu Petrus kommt, dann kommt Petrus ja und sagt, nee, bei mir nicht, bitte nicht. Und was sagt Jesus zu ihm? Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Was will er damit sagen? Wenn ich dich nicht wasche, dann kann in deinem Leben sich nichts verändern. Wenn du nicht bereit bist, mein Leben, das ich für dich lebe, und in dieser Kommunikation zu bleiben, dann passiert da nichts. Petrus wehrt sich ja weiter, ich gehe jetzt nicht in die Einzelheiten der Geschichte. Aber was mich diese Geschichte lehrt, ist Folgendes, warum Jesus seinen Jüngern sagt, jedes Mal wascht einander die Füße, ja? Sagt er, nimm teil am Leben des anderen. Geh nicht einfach drüber hinweg. Versuche dich so zu verhalten, wie Gott sich seinem Volk gegenüber verhält. Lass dich verändern von Gott, ein neues Herz zu bekommen, ein neues Denken zu bekommen. Lass einen Menschen aus dir machen, so wie es Gott will. Und lass es mit anderen teilhaben. Nimm Anteil am Leben des anderen. Das ist die Botschaft, die Gott uns gibt in der heutigen Zeit. Speziell in der heutigen Zeit. Und ich weiß nicht, wie wir in Zukunft noch weiter mit den Menschen umgehen werden, die hierher fliehen. Aber wir haben viele Möglichkeiten, ihnen zu helfen. Ihr habt sicherlich auch als Gunzenhausener vielleicht schon darüber nachgedacht, wie wir denen helfen, wie wir ihnen helfen können. Also, ja, vielleicht könnt ihr noch, es gibt vom AWW einen Fonds, wo jede Gemeinde Geld bekommt, wenn sie ein Projekt für Flüchtlinge macht. Da könnt ihr anfragen, Menschen teilwerden lassen von euch. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Wenn ich nicht bereit bin, dass Gott dieses Wasser, was er über mich gegossen hat, dass es an mir wirkt, dann bleibt es steinern da drin. Aber in dem Moment, wo ich beginne, das zuzulassen, dann wird das weich, flexibel. Es wird von Leben durchdrungen. Das wünsche ich mir, dass das in deinem Leben immer von Neuem gelingt. Diese Freiheit wahrzunehmen, die Gott dir schenkt und die Möglichkeit, anderen Menschen in einer Weise zu begegnen, dass sie erleben, da ist jemand, der Leben gefunden hat. Leben, das sich lohnt zu leben. Amen.
So, vielen Dank für deine Ausführungen. Und wir singen zum Ehre Gottes das Lied 246, die Strophen 1 bis 4.
Ja, Herr, unser Herz liegt vor dir. Wir wollen es gerne von dir verändern lassen. Ja, ein neues Herz von dir zu bekommen, einen neuen Geist zu bekommen, neues Denken zu bekommen, das ist so wichtig, gerade in der Welt, in der wir leben, mit den Menschen, mit denen wir begegnen, Herr, mach uns offen, dass wir ihnen in einer Weise begegnen, wie du uns begegnest. Dass wir uns von dir verändern lassen, dass du derjenige bist, an dem wir teilhaben wollen und dass wir so auch teilhaben können an dem Leben anderer, dass der Blick nicht auf uns gerichtet ist, sondern auf dich und auf die Menschen, die um uns herum sind. So segne uns jetzt noch an diesem Sabbat, Herr, an diesem Tag, an dem viele Menschen daran denken, dass du in diese Welt gekommen bist. Und danke, Herr, dass du unser Leben füllst mit wirklichem Leben. Amen.
Lasst uns nun aus der Quelle das Lied Nummer 9.